Ich freue mich, dass wir heute hier am Sonntag zusammenkommen dürfen. Ich bin Gott dankbar für die Gemeinschaft, die wir heute zusammen hier erleben dürfen. Und ich hatte gerade auf dem Platz hatte ich so das Bild. Heute wird viel erzählt, heute wird viel gesagt. Gewisse Dinge wurden angeschnitten. Und das ist wie so ein Puzzle. Und ich glaube, dass das Wort Gottes jetzt definitiv das Ganze abrunden wird. In welcher Hinsicht auch immer. Ich glaube, den einen wird es bestätigen, indem wir vielleicht gerade unterwegs mit Jesus ist, dem anderen wird es vielleicht herausfordern. Und ich glaube, das ist genau das, was Gottes Wort möchte. Er möchte, dass wir herausgefordert werden in Beziehung zu ihm und dass wir daran wachsen können. Ja, vielleicht zum Beginn. Wer von den Kids jetzt, die noch hier sind, oder ich sag mal lieber Jungschal, Antinis oder so, wer von euch kennt die Geschichte von Qumran? Wer könnte sie gut erzählen? Keiner. Oh je, okay. Gut, dann machen wir ein bisschen Geschichtsunterricht. 1947 sind ein paar Beduinenhirten unterwegs in der Wüste und damals war es halt so, dass man immer wieder Höhlen entdeckt hat und aber dann, um dann gewisse wilde Tiere manchmal dort herauszulocken, bevor man selber dann da hineingeht und da dann quasi auf dem Tablett für diese Tiere dann sich hinstellt, hat man gewisse Steine genommen und reingeworfen. Und dann war es in diesem Jahr dann so, dass bei diesen Beduinen Hirtenjungen er wirft und auf einmal hört er ein Klirren. Okay, komisch. Und geht dann dort in die Höhle hinein und sieht, dass dort Tonkrüge sind. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass man in den nächsten Jahren dann ganz viele Forschungen in diesem Gebiet gemacht hat und ca. 15.000 Rollen. Schriftrollen gefunden hat, die alte Schriften aus dem Alten Testament beinhaltet haben. Und ganz, ganz populär ist die Jesaja-Rolle, die wir heutzutage noch in einer absolut perfekten, quasi fast Darstellung haben dürfen. In einem Museum ist die auch über mehrere Meter lang. Und man hat dann herausgefunden, dass diese Jesaja-Rolle wirklich bis auf ein paar kleine Nuancen nur das Wort Gottes eins zu eins wiedergibt. Ja? Und diese Geschichte dürft ihr jetzt mal im Hinterkopf behalten, weil ich heute nicht über Qumran reden möchte. Heute geht es um den zweiten Korintherbrief. Da hat der Arthur schon mal in gewisser Weise uns ein bisschen angeteasert. Vielleicht kurz so zum allgemeinen Verständnis. Der zweite Korintherbrief war in der Verfassungszeit von 55 bis 57 ungefähr in Mazedonien geschrieben worden. Die Absicht des zweiten Korintherbriefes legt nahe, dass es halt einen ersten Korintherbrief auch gab. Ne? Und da ging es halt richtig zur Sache. Da hat Paulus mal die Gemeinde angeschrieben und denen einfach mal aufgezeigt, liebe Leute, das, was ihr da gerade abzieht, das ist weit weg von dem, was Christus uns gesagt hat, wie Gemeinde funktioniert. Nun, die Absicht dann ist hier in diesem zweiten Korintherbrief hauptsächlich die Bereinigung des gespannten Verhältnisses gegenüber den Korinthern und dann auch im Weiteren die Verteidigung halt seines Apostelamts aufgrund von Verleumdungen. Also, das ist nichts Neues, dass es heutzutage Verleumdungen gibt, das ist tatsächlich ein alter Hut. Der Brief, insbesondere die ersten sieben Kapitel, wird vom Heiligen Geist genutzt, um ein eindrückliches Bild für die Gesinnung und den Wandel eines Dienstes oder eines Dieners dem Herrn vor Augen zu stellen. Und in Kapitel 3, Vers 6 beginnt Paulus dann mit der Vorstellung des neuen Bundes seiner Herrlichkeit. sind vielleicht jetzt Worte, die jetzt irgendwie so ein bisschen für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen weit weg klingen, aber die Predigt dauert noch ein paar Minuten. Also wir können da darauf vertrauen, dass Gott jetzt hier definitiv an uns arbeiten wird, dass wir es verstehen werden. Paulus gibt in diesem Abschnitt, macht er eine gewisse Gegenüberstellung. Ja? Also er gibt einmal, stellt er den Dienst des Todes vor und da auf der anderen Seite stellt er den Dienst des Geistes vor. Nun, was können wir uns darunter vorstellen? Bibelleser werden wahrscheinlich schon eine Richtung erahnen, wo es hingeht. Dienst des Todes oder auch weiter, sagt dann Paulus, Dienst der Verdammnis. Das ist das mosaische Gesetz, ja, was wir aus dem Alten Testament in 2. Mose 20 können wir nachlesen, der die Verurteilung der Übertreter zur Folge hatte. Ja, also das Grundprinzip des Gesetzes damals, was Gott den Menschen und Mose ganz besonders dann halt am Berg Sinai gegeben hat, war, dass das Gesetz eine Art Spiegel ist. Mit diesen 10 Geboten, und man konnte da ganz klar feststellen, okay, wie bin ich gerade so drauf? Ne? Habe ich Schuld vor Gott oder nicht? Weil Gott hat ganz klar gesagt, wer eins dieser 10 Gebote in seinem ganzen Leben nur ein einziges Mal übertritt, der ist des Todes. Das war eine knallharte Botschaft und somit hätte der Mensch keine Chance. Es gäbe keine Gerechtigkeit des Menschen vor Gott. Aber Paulus geht ja weiter und sagt, Dienst des Geistes oder Dienst der Gerechtigkeit. Und er sagt hier, eine größere Herrlichkeit durch das Evangelium bringt dieser Dienst, weil es durch Christus Gerechtigkeit bringt. Ja? Also das, was Christus für uns getan hat, ist ein Dienst der Gerechtigkeit, wenn wir es annehmen. Und der Paulus geht dann hier weiter und sagt dann, Israel hatte aber Verstockung erfahren, indem sie beim Lesen des Alten Testaments wie eine Decke auferlegt bekommen haben, weil sie es nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, dass dieses mosaische Gesetz, was Gott damals ihnen gegeben hat, dass das ein Schatten darauf hin gedeutet werden soll, was durch Christus geschehen sollte. Und nur Christus, so sagt Paulus es hier weiter, kann diese Decke von ihren Herzen genommen werden. Und wir können das auch wirklich ganz praktisch einfach mal im Matthäus-Evangelium auch mal nachlesen oder auch in den anderen Evangelien. Das kam heute auch zur Sprache. Jesus kommt und gerade im Matthäus-Evangelium erhält diese Bergpredigt und sagt den Leuten, das ist das, was Gott sich vorgestellt hat. Gott möchte mit dir in Beziehung treten. Gott braucht diese Gesetzlichkeiten, der braucht er nicht. Gott sagt, dieses Geplärr und dieses Geschrei, diese Opferung, die brauche ich nicht. Ich will Barmherzigkeit. Aber die Pharisäer, gerade ganz besonders, die Schriftgelehrten, die hätten es eigentlich verstehen müssen. Das waren Männer, die die Elite des israelitischen Volkes der Juden darstellten, die das Alte Testament wirklich auswendig kannten. Und Jesus kommt und beginnt seinen Dienst und seine Wundertaten bezeugen ihn. Und man könnte aufgrund des Alten Testaments direkt feststellen, das ist der Messias. Aber das Problem war, sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht. Es hat nicht gepasst. Es hat einfach nicht in ihr Bild hineingepasst, wie dieser Messias hätte aussehen sollen. Es sollte ein König sein. Es sollte einer sein, der mit Macht und Herrlichkeit, der damit am besten mit seinem ganzen Heer, mit seiner Armee, da einmal reinpreschte, die Römer auseinanderfliegen und die Juden haben dann ihr Reich wieder. Es war es aber nicht. Er kommt ganz klein als Baby im Stall, total unwirklich. Aber in Vers 17 sagt Paulus dann, und dann beginnt er so langsam dahin zu kommen, was für mich auch heute wichtig ist, oder was für mich wichtig geworden ist. Er sagt, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun, Freiheit wovon? Freiheit vom gesetzlichen Zwang. Denn Christus schenkt Freiheit. Und in Vers 18 sagt er dann weiter, wir, also diejenigen, die Christus angenommen haben, wir haben die Freiheit, Christus in seiner Herrlichkeit anzuschauen, wie in einem Spiegel. Was macht ein Spiegel? Er zeigt alles auf. Ob es gut oder schlecht aussieht, wo wir da gerade hineinschauen. Er sieht jede Falte, er sieht jeden Pickel, ist egal. Ein Spiegel zeigt ganz klar auf, was das Ganze ist. Aber Paulus sagt, Christus in seiner Herrlichkeit anzuschauen wie in einem Spiegel. Das heißt, wir werden angestrahlt und wir geben es weiter. Das soll es eigentlich aussagen. Und dadurch verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Geist des Herrn. Nun, ich denke, wenn ich einen Weg angeben möchte, dann sage ich, keine Ahnung, von Marenheide nach Gummersbach. Oder ich sage halt einfach von A nach B. Aber ich sage nicht von A nach A. Ja, also so könnte dieser Text verstanden werden, ne? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja, von wo zu wo. Aber hier ist es so wunderbar, denn da steht, dadurch verwandelt werden von Herrlichkeit, die in Christus Jesus ist, die er jetzt schon hat bei seinem Vater, und dann zu Herrlichkeit, da ist aber die Herrlichkeit gemeint, die uns betrifft. Also der Prozess, der uns unser Leben lang begleitet. Einfach mal eine Frage in den Raum geworfen, wie viel Herrlichkeit hast du gerade? Nun, das Fazit dieser Einleitung ist, es gibt also zwei Dienste. Tod durch Gesetz, wenn man in Gesetzlichkeit leben möchte, wenn man in Gesetzlichkeit verharren möchte. Leben durch Geist. Wir dürfen die Herrlichkeit in Christus anschauen und wollen sie deshalb weitergeben. Die Herrlichkeit in Christus, die uns anstrahlt, wenn wir Kinder Gottes sind, die wollen wir weitergeben. Und Paulus geht dann weiter in Kapitel 4 und sagt dann, darum lassen wir uns nicht entmutigen, also darum, warum? Aufgrund der Herrlichkeit. Aufgrund der Herrlichkeit, die wir in Christus sehen dürfen, in seinem Wort. Und darum, aufgrund der Herrlichkeit, die Verwandlung in uns mit sich bringt. Paulus sagt, wir haben den Dienst der Verkündigung des Evangeliums durch Barmherzigkeit empfangen. Mein erster Eindruck war, okay, Dienst der Verkündigung heißt wahrscheinlich, ja, das ist also in dem Sinne für Paulus und für noch ein paar Prediger gemeint, die dann am Sonntag dann hier vorne stehen. Aber ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube nicht, dass hier nur die Prediger gemeint sind, sonst wären wir ganz schnell wieder bei dem ganzen Elitären, wo dann die Pharisäer und Schriftgelehrten dann wären. Nein, so ist es nicht. Verkündiger ist jeder. Jedes Kind Gottes ist Verkündiger. Frage: Wie geben wir das Evangelium weiter? Berichten wir vielleicht nur dann, wenn wir direkt gefragt werden, so, sag mal, bist du Christ? Was? Ja, kennt ihr das? Also ich hatte so eine Situation früher schon mal. Bist du Christ? Boah, Schande. Wie komme ich da jetzt wieder raus? halten wir mit der frohen Botschaft aus Scham zurück, weil wir vielleicht Angst vor Gegenwehr haben? Fangen wir im Gespräch an, das Wort Gottes bewusst zu verfälschen, indem wir uns vielleicht nur so die Rosinen rauspicken, damit man seinem Gegenüber das Ganze so ein bisschen schmackhaft macht. So, ja. Ja, weißt du, ja, das mit Adam und Eva, das ist ein bisschen doof gelaufen, aber hey, Gott liebt dich. Nimm's an. Das ist, ja, Gott liebt dich, ja, aber das ist nicht die frohe Botschaft. Das ist nicht das Evangelium. Und Paulus war sich, oder geben wir die unverfälschte Wahrheit weiter, indem wir das Licht leuchten lassen, welches Christus auf uns leuchtet, im ständigen Bewusstsein vor Gottes Gegenwart. Das ist die Frage. Paulus war sich dessen ganz klar bewusst. Er sagt, ich gebe das Wort klar und unverfälscht weiter, weil ich mir dieser Herrlichkeit bewusst bin, die durch Jesus in mir ist. Ich führe niemanden hinters Licht, denn so kann niemand leuchten. Wenn ich jemanden hinters Licht führe, nur damit das Ganze irgendwie ja für mich so ganz wohlig ist, dann wird das nichts mit dem Leuchten. Paulus stellt hier eine Möglichkeit auf, wie deren Evangelium, das, was er und Timotheus, wie deren Evangelium von Menschen nicht verstanden wird, weil es für die Ungläubigen verhüllt bleibt, so wortwörtlich. Nun, die Juden haben nur die Möglichkeit, die Decke abzulegen, wenn sie sich zu Jesus Christus bekehren. Die Ungläubigen, die sich bewusst nicht mit Christus auseinandersetzen wollen, haben ebenfalls eine Decke, die sie verhüllt. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, wie kann diese Decke bei den Ungläubigen dann auf Seite genommen werden? Nur durch Christus. Genau wie bei den Juden. Ja, die damals dann in ihren Gesetzlichkeiten festgehalten haben, nur Christus konnte ihnen diese Decke hinwegnehmen und so konnten sie dann überhaupt das Alte Testament verstehen. Denn das Alte Testament hat über 300 Prophezeiungen, die einzig und allein nur auf die Person Jesus Christus hindeutete. Und das haben die vorher nicht verstanden. Aber wenn sie dann in Christus sich bekehrt haben, dann ist ihnen das aufgegangen. Und Paulus geht sogar noch weiter. Er sagt, sie werden vom Gott dieser Weltzeit an ihren Sinnen verblendet, sodass sie sich bewusst gegen das Evangelium stellen. Nun, wer ist dieser Gott dieser Weltzeit? Das ist Satan. Christus selber sagt, er ist der Herrscher dieser Welt. Und Satan hat Mittel und Wege und die Macht, den Menschen vom hellen Licht des Evangeliums, von der Herrlichkeit Jesu wegzuhalten. Daran können wir aber mal sowas von glauben. Und dann kann ja vielleicht der eine oder andere sagen, ach ja, dann habe ich ja Glück gehabt, ne? Weil wenn der so eine Macht hat, dann kann ich ja wahrscheinlich nichts dagegen tun. Aber wisst ihr, Satan hat nur so lange Macht, wie Gott es zulässt. Und jemand sagte mal, Satan ist der Kettenhund Gottes. Ich denke, im Leben eines jeden Menschen kommen mehrere Situationen vor, wo Gott ihn zieht. Und das denke ich nicht, weil ich einfach nur denke, dass das gerade schön klingt, sondern das sagt das Wort Gottes. In jedem Menschen gibt es Situationen in seinem Leben, wo Gott ihn so dermaßen anspricht und ihn so zieht, dass der Mensch dann ganz genau weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Und Johannes 6, Vers 44 sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und somit sind die Möglichkeiten beschränkt, sich für Gott zu entscheiden. Wenn ein Mensch sagt, das mit der Bekehrung, das mache ich nur irgendwann. Das ist vielleicht kurz vorm Tod, so kurz vorm Sterbe, damit ich das Leben hier noch komplett genießen kann und dann, wenn ich da sowieso liege und nichts mehr machen kann, dann werde ich mich bekehren. Ihr Lieben, das ist ein totaler Irrglaube. Die Gnadenzeit ist immer noch da, definitiv. Die Gnadenzeit, die sich auf alle Menschen beschließt. Aber die besonderen Gelegenheiten, wo der Ungläubige sagen kann, ich möchte die Herrlichkeit Jesu sehen, weil ich das helle Licht des Evangeliums gerade gesehen habe, diese Möglichkeiten, diese Gelegenheiten sind beschränkt. Und jetzt gibt es für uns Gläubige, und auch das, was der Paulus sagt, wir dürfen uns in diesem Moment auf eine Stufe mit ihm stellen, jetzt gibt es für uns Gläubige drei Möglichkeiten, mit diesem Gehörten gerade umzugehen. Erstens, Gleichgültigkeit. Ja, weil es ja sowieso an Gott liegt, der den Menschen zieht, ja dann kann ich ja nichts machen. Zweitens, Argumente suchen, wie zum Beispiel, ich kann nicht gut reden. Das ist nicht so meins. Dann knüpfe ich mal letzte Woche Sonntag an. Da hat der Mose genau das Gleiche gesagt. Und was macht Gott? Er stellt ihm einen Aaron zur Seite. Und ihr Lieben, wir haben keinen Aaron, wir haben den Heiligen Geist. Und drittens, aufgeweckt vielleicht durch die Frage, was ist, wenn in deinem Leben gerade Gott einen Menschen in deine Situation stellt, in deine Lebensphase, die noch nicht sein Kind ist und die dadurch vielleicht in eine Situation kommt, wo du das Evangelium weitergibst und Gott ihn ziehen kann? Vielleicht bist du gerade einer dieser paar Gelegenheiten in seinem Leben, in denen Gott zu demjenigen redet. Wisst ihr, Gott wird seinen Worten immer gerecht. Er sagt in seinem Wort, ich gebe jedem Menschen mehrmals die Möglichkeit, sich zu mir zu bekehren. Und Gott wird seinem Wort definitiv immer gerecht. Die Frage bleibt für uns, verpenne ich so jede Gelegenheit, mein Licht leuchten zu lassen oder das Licht leuchten zu lassen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht gerade der Geist Gottes so in dem einen oder anderen hier arbeitet und dir gerade einen Menschen auf einmal vor deinen geistigen Auge stellt und sagt, hier, morgen geht deine Arbeitswoche wieder los, versuch's doch mal. Dann liegt es an dir, ob du das Licht weitergibst. Und Paulus spricht hier noch eine weitere Sache an, wo man sich dann die Frage stellen muss, wen verkündigen wir? Ich glaube, die Möglichkeiten sind riesengroß. Wir können uns selbst verkündigen, wir können irgendetwas verkündigen, wir können auch einen Jesus verkündigen, aber nicht den Jesus hier aus dem Wort Gottes. Aber Paulus sagt, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist und wir seine Knechte. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi war der Gegenstand, der Paulus anstrahlte und den er anderen Menschen sichtbar machte. Was strahlst du heute aus? Das ist die Frage. Und ich habe mal, es gibt ein Beispiel, da war einer unterwegs und hat dann so Fahrten gemacht, gerade für besonders für Leute, die irgendwie gerade eine OP hatten, die dann halt in ein Reha-Zentrum mussten. Und der junge Mann, der kam dort zu einem Haus und dann kam die alte Dame, kam dann zum Auto hin mit ihrem Mann gestützt und am Arm gestützt von ihrem Mann. Und der junge Mann machte einfach ganz fröhlich und locker die Tür vom Auto auf und half der Dame dann einzusteigen. Und irgendwann mal guckte der Mann ihn an und sagte, sind Sie Christ? Und dann sagte der, ja. Und dann sagte er, das sehe ich in Ihren Augen. Wie herrlich. Und welch ein Schatz war diese Erkenntnis Christi in der Herrlichkeit für Paulus. Er war nur ein Gefäß, in dem sie enthalten war, diese Herrlichkeit. Er war nur ein Gefäß, ein armes, ein irdenes, ein zerbrechliches, ohne jeden eigenen Wert. Diese Erkenntnis des Paulus ist, glaube ich, in unserem heutigen Zeitgeist kaum mehr vorstellbar. Es soll sich doch bitte alles um mich drehen. Mir soll es gut gehen. Ich bin ja schließlich Christ. Und dieser berühmte Satz, ich, mich, meiner, mir. Bitte, Herr, segne diese vier. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass viele, sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Christen in der heutigen Zeit nach diesem Prinzip leben. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Und ich habe mich gefragt, als ich so drüber nachdachte, und ich glaube, dass ich jetzt vielleicht ein heißes Eisen anfasse, aber trotzdem möchte ich es sagen, weil ich gerne einfach damit herausfordern möchte. Und ich glaube, dass es das Wort Gottes so jetzt weitergibt. Ich habe mich gefragt, warum ist Depression in unserer heutigen Zeit einer der häufigsten Ursachen für Krankheiten? Auch selbst in christlichen Kreisen ist dieses sehr stark zu beobachten und mit einer starken Tendenz nach oben. Warum ist das so? Und wenn man sich die sehr viele der neuen Lieder anschaut, sehr viele Posts anschaut, die bei WhatsApp, Insta und sonst noch irgendwo gestellt werden, dann reden diese Dinge sehr, sehr häufig ausschließlich, und jetzt ist es wichtig, dass ihr gut zuhört, ausschließlich davon, Gott liebt dich, er sorgt für dich, er steht dir immer bei, er kämpft für dich und so weiter und so weiter. Und jetzt dürft ihr mich nicht falsch verstehen, ne? Das sind Dinge, die auch alle mit absoluter Sicherheit stimmen. Und es sind wunderbare Eigenschaften unseres großen Gottes, die man auf gar keinen Fall kleinreden darf. Aber ich denke, und ich kam irgendwie zu diesem Entschluss, wenn ich mich als Kind Gottes, der sich eigentlich im stetigen Prozess der Heiligung befinden sollte, mich ständig nur mit diesen Texten in diesem Kontext einfach nur wiedergebe, dann werde ich passiv. Warum? Weil es einseitig ist. Diese Zusagen, was ich gerade erwähnt habe, dass Gott bei dir ist, dass er dich tröstet, dass er dir hilft, dass er mit dir geht, dass er für dich kämpft und so weiter. Das sind so wichtige Dinge, aber es sind Zusagen, die eigentlich in dir komplett fest verankert sein müssen, sodass du eigentlich gar nicht so großartig darüber nachdenken musst, weil sie da drin komplett tief drin sitzen, weil sie zur Grundlage gehören. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich einige Christen oder dass einige Christen sagen, Fortschritt ist für mich im Kreis drehen. Ja? Gott liebt mich, Gott stärkt mich, Gott ist immer für mich, er ist immer bei mir und so weiter. Gott liebt mich, er stärkt mich, er ist für mich und er ist bei mir und das ist immer so. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Fortschritt sollte sein, Gott liebt mich. Punkt 1, ein Schritt vorwärts. Gott ist immer bei mir. Aber wir drehen uns lieber im Kreis, weil es so schön ist, weil es uns gut tut. Und warum müssen wir denn unbedingt vorwärts gehen? Es tut uns doch gut. Weil wir einen Schatz in uns tragen. Und der muss leuchten. Und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang erzählt habe von den Tonkrügen aus Qumran. Weil der Paulus genau das Gleiche sagt. Er sagt, wir sind Tongefäße. Was für einen Wert hatten diese Rollen, die in diesen Tongefäßen drin waren? Sie haben die Geschichte quasi einmal neu definiert. Sie waren so unglaublich voller Kraft, weil das Wort Gottes komplett unverfälscht seit über tausenden von Jahren da einfach, oder über hunderten Jahren, ich danke dir vielmals, seit über hunderten von Jahren da in diesen Höhlen, in diesen Tonkrügen drinne waren, aber es war eine unglaubliche Kraft, die dann herauskam, aber sie waren einfach in Tonkrügen. Und Paulus sagt, wir sind Tongefäße, die im Alltag gebraucht werden. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Wir haben das Evangelium in uns. Wir haben das, was Kraft hat in uns. Wir haben die Herrlichkeit in uns, aber wir selber, das ist das, was Morten gesagt hat vorhin, wir sind nur Tongefäße. Und was machen wir mit diesen Tongefäßen? Putzen, polieren, schleifen, hier noch Tabletten, ne? Weil Hauptsache unserem Körper geht's gut. Der Inhalt ist kostbar, nicht das Gefäß. Und es gibt so ein wunderbares Beispiel einfach auch dafür. Also ich glaube, bei den Frauen wird es wahrscheinlich häufiger jetzt vorzufinden sein als bei uns Männern. Die verheiratet sind, die haben ja einen Ring an der Hand. Und bei uns Männern ist der ja echt ja, sehr dezent. Bei den Frauen sieht es dann meistens ein bisschen anders aus. Und Juweliere wissen da ganz genau, die sagen, wenn ich ein Juwel auf einen Ring packe, dann darf die Fassung auf keinen Fall den klaren Schein des Juwels wegnehmen. Also heißt das, diese Fassung des Rings hat einen viel, viel geringeren Wert als der Juwel, der dann, als das Juwel, als das dann da oben drauf ist. Und wenn ein Juwelier in sein Schaufenster, vielleicht müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr mal durch die Stadt geht oder so, wenn ein Juwelier etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wertvolles in sein Schaufenster packt oder auch vielleicht in seine Vitrine, die dann ganz gesichert ist, dann legen sie es meistens auf ganz einfachem schwarzen Samt. Weil dieses einfache schwarze Samt soll das hervorheben, was da so wertvoll ist. Und die frohe Botschaft, das Evangelium, das wir ja eigentlich als Kinder Gottes haben, das sollte oder hat, je nachdem, wo du gerade stehst, eine ungeheure Durchschlagskraft. Und durch diese überragende Kraft sind wir Überwinder. Und dann kommt es das, was der Paulus dann hier aufreiht in Kapitel 4, ab Vers 7, da wo er dann diese mehrfachen Dinge aufzählt, wo er dann sagt, durch diese überragende Kraft sind wir Überwinder von Erdrückung, Verzweiflung, Verlassenheit, Tod. Und wenn wir uns das mal genau anschauen, dann sind das alles Dinge, die hoffnungslos endgültig sind. Aber das heißt nicht, dass wir dann locker Leben in der Karibik haben. Denn er sagt, aber wir werden auch bedrängt. Wir kommen in Verlegenheit. Wir werden verfolgt und niedergeworfen und können sogar dem Tod überliefert werden. Aber das ist nicht das Endgültige. Weil wir als Kinder Gottes die Herrlichkeit in Christus sehen dürfen dann. In diesen Gegenüberstellungen stellt Paulus einmal das Totale vor, was uns erwarten würde, wenn was nicht sein würde. Wenn wir nicht unseren Herrn Jesus in uns haben würden. Und er sagt es hier so wunderbar in Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben an unserem Leib offenbar wird. Nun, das griechische Wort für Herr ist Kyrios. Und Kyrios bedeutet Oberhaupt, Herrscher und Gebieter. Und wenn ich mir das dann so durchlese, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Des Herrn Jesus. Sterben des Gebieters, des Oberhauptes, des Herrschers. Und wenn wir uns das anschauen, sein Tod, selbst als Jesus dann am Kreuz hing, als er durch diese ganzen Leiden hindurchgegangen ist, als er geschlagen wurde, als er ausgepeitscht wurde bis zum Letzten und dann hat man ihn noch ans Kreuz genagelt und selbst dann ist Jesus Herrscher. Und er sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es waren nicht die Römer, die ihn getötet haben. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus Christus selbst, der Herrscher, hat da am Kreuz bestimmt darüber, wann er seinen Geist abgibt. Und niemand, auch nicht der Teufel, auch wenn er eine gewisse Macht vielleicht hat, war in der Lage dazu, diese göttliche Kraft zu brechen. Dadurch, dass Paulus sich der Kraft und des Glaubens an die frohe Botschaft derart bewusst war, weiß er auch ganz klar, ich muss reden. Ich muss reden, völlig egal, wer oder was da auf mich zukommt. Durch Gottes Kraft bin ich Überwinder. Überwinder bis hin zur Auferstehung, wo ich meinen Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen werde. Was für eine Zusage an diejenigen, die im Dienst für den Herrn stehen, indem sie das Evangelium weitergeben. Und das kann jeder in dem Umfeld, wo er sich auch gerade befindet. Und glaubt mir, ihr Lieben, ich habe es immer wieder so wunderbar erfahren dürfen. Wenn ich morgens vor der Arbeit zum Herrn gesagt habe, ich möchte gerne, dass du mir heute einen hinstellst, bam, direkt, sofort. Also es ist gefährlich, so zu beten. Also wenn ihr wollt, gerne. Wenn ihr Angst davor habt, dann betet dafür. Die Herrlichkeit des Herrn muss aus dir herausstrahlen. Und diese Kraft Gottes, die Jesus Christus auferweckt hat, wird auch uns mit auferwecken und uns vor ihm stellen. Das sagt Paulus hier in Vers 14, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Wie herrlich, wie wunderbar. Ich wünsche dir so sehr, dass du jetzt einfach mal reflektierst und dich fragst, habe ich ja dieses Evangelium so verinnerlicht, liebe ich meinen Herrn so sehr, dass ich es herausstrahlen möchte, dass Leute einfach gar nicht anders können, als mich zu fragen, hör mal, bist du Christ? Ich wünsche dir, dass du ja wirklich einfach dich gerade selbst reflektierst. Geht es in meinem Leben gerade nur um mich? Ist es gerade wichtig für mich, dass ich meinen Körper hier schön einbalsamiere für diese paar Jahre, die ich hier habe? Oder überstrahlt Christus gerade mein irdenes Gefäß? Amen.